Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Andy.
Ich bin der Dennis.
Ich bin Gabowski.
Ich bin Nico.
Und schönen guten Tag zu dieser wundervollen Episode Nummer 42. Haha, ihr habt euch gefreut auf Badab Malstromkomplex? Nein, nein. Heute kommt eine reguläre Folge, um euch maximal zu verwirren. Wie angekündigt machen wir immer am 30. eine Badab Malstromkomplex Folge und die anderen Folgen sind regulär und wir nähern uns dem Damokleskreuzzug Numero 2 und wollen im Vorfeld erstmal klären, was da für Orden mitgemacht haben. Und dann beginnen wir einfach mal mit einem ziemlich coolen Orden, und zwar der Raven Guard.
Ja, ein wie gar nicht so viele wissen, ziemlich coolen Orden. Aber dafür sind wir ja da, euch das näher zu bringen.
Absolut. Ja, Raven Guard, super schick. Nils hat die sogar mal gespielt und hat noch einiges zu Hause rumstehen. Aber starten wir erstmal bekannterweise mit dem Hobby Progress. Durfte ich mir gerade in der Mail wieder anhören, wie scheiße der Hobby Progress ist. Freut mich immer, solche Mails zu bekommen. ein Zuhörer, der gar kein analoges Hobby betreibt, sondern eher Computerspiele und sowas spielt. Der liebe Tobias hat mir eine ziemlich lange Mail geschickt und hat gesagt, die Abstimmung ist zwar vorbei, aber ihn nervt das. Er spult das immer vor. Ist ja auch völlig legitim. Mich nervt es auch manchmal. Aber nützt ja nichts. Wir, glaube ich, zocken alle wenig Videogames. Das ist natürlich ja genau das ganz andere Ende der Skala und betreiben halt viel analoges Hobby. Wahrscheinlich betreiben wir auch so viel analoges Hobby, weil wir eben keine Computerspiele spielen.
Das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Mittlerweile so, dass ich... Ich denke mir jedes Mal irgendwie so, wenn ich Bock hätte, mal irgendwie einfach so ganz aus nostalgischen Gründen einfach mal eine Runde Diablo 2 zu zocken oder irgendein Scheiß oder Gothic oder sowas, denke ich mir so, ja, das wäre jetzt total cool und entspannt irgendwie, hätte ich echt Bock drauf. Aber die Zeit könnte ich auch nutzen und was fürs Hobby machen. Und dann sitze ich immer wieder dabei und mache es fürs Hobby und bin da weitaus mit zufriedener als...
Wir können irgendwo, Space Marine war doch toll.
Ja. Geht mir auch total so. Also er hatte sich auch gewünscht, dass wir mal eine Folge über 40k Videogames machen. Aber ich meinte auch zu ihm so, ja, aber ich persönlich kann was zu Dawn of War 1 und 2 und zu Firewarrior erzählen, so, ne? Also,
ja. Huch. Ja, danach wurden ja auch alle Spiele scheiße, ne?
Na. Space Marine war super, aber auch diese ganzen Spiele sind ja... Die Spiele sind ja von der Story her auch immer super platt, ne? Selbst für 40k. Also es ist ja immer dieses, oh, Ork-Invasion, hoppala, Chaos-Artefakt.
Ja, es ist halt irgendwie, ich habe immer das Gefühl bei den Computerspielen,
wie kommt das hier rein?
Bei der Menge, die jetzt irgendwie aus dem Lore rauskam, also aus dem 40k-Universum meine ich, das ist eher so die Quantität als die Qualität ist. Also es gibt ein paar richtig gute Spiele. So, auch wenn ich jetzt selber nicht der große Zocker bin, aber die zumindest so ein, in der Fan-Community ziemlich gut ankommen. Aber dann kommt auch noch eine ganze Menge 0815 zu echt überteuerten Preisen raus. So diese ganzen Hexagon-rundenbasierten Spiele. Also ich habe ein, zwei Mal von denen getestet und die haben mich null
gezogen. Das Problem ist, dass Games Workshop halt wie eine Spinne...
Was haltet ihr von Darktide?
Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe mir nur Konsolen.
Hab ich noch nicht. Ich auch nicht.
Ja, also ich habe es tatsächlich geschenkt bekommen. Danke an Merlin an dieser Stelle. Leider läuft es auf meinem Arbeitslaptop nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ich habe es, aber ich kann es nicht spielen.
Ich würde es super gerne spielen. Alle, die ich kenne, die es spielen.
Ja, Merlin auf jeden Fall.
Sehr, also, was ich jetzt gesehen habe, auch so an Gameplay-Geschichten und so, das sieht auch echt ganz gut aus und so. Und ich hatte auch kurzzeitig überlegt, irgendwie damit anzufangen, nur kurz. Hab das aber irgendwie wieder verworfen und ich glaube, von Santa habe ich das die Tage mitbekommen, dass das halt alles nur irgendwie auf einem Space Hulk oder irgendwie so stattfindet,
glaube ich. In einer Makropole, glaube ich, ne?
Oder in einer Makropole, genau, irgendwie sowas. Und da dachte ich mir so, okay, gut, nee, weiß ich nicht, finde ich jetzt schon uninteressant. Dadurch.
Ja, ich glaube einfach dadurch, dass du sagst, okay, es ist erstmal in dieser Makropole und wir können ja mit Add-ons oder heutzutage ja Download-Content das Ganze natürlich noch erweitern, die Ashways, was auch immer. Aber ja, also ich muss halt echt sagen...
Aber die Story dahinter ist ja auch eigentlich ganz geil, ne?
Ja, Ja, ich fand auch so von den Trailern her und so fand ich das bisher auch sehr einladend. Aber ich muss ehrlich sagen, Computerspiele kann noch so geil sein. Mir klaut das einfach zu viel Zeit von analogen Hobbys. Ich ärgere mich quasi im Nachhinein, wenn ich 5 Stunden gezockt habe, hätte ich auch einfach mal 5 Stunden Figuren bemalen können und hätte da wirklich einfach wirklich was geschafft und nicht nur im digitalen Rahmen irgendwelche Erfolge gefeiert. Aber so muss das jeder für sich selber wissen, ne? Also total finde ich halt auch, wenn man Berieselung ist halt super und ich persönlich bin dafür zu keine Ahnung, unruhig, als dass ich mich irgendwie hinsetze und irgendwie 5 Stunden sowas zocke irgendwie und das jeden Tag mache und dann am Ende würde ich mich ärgern, wo all meine Zeit geblieben ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also das muss sich für mich ja schon wirklich lohnen, ne? Aber ich habe jetzt, nachdem sich da bei mir, bei uns ja eingebrochen wurde und dann meine PlayStation geklaut wurde und habe ich ja diese Woche, ich habe eine neue PlayStation bekommen und habe mir dann gestern Abend noch stundenlang Elden Ring runtergeladen und da werde ich nochmal drin eintauchen, ne? Weil das ist nochmal ein Spiel, da habe ich gerne bis jetzt meine für das Spiel, glaube ich, recht mickrigen 160 Stunden versenkt, so, ne, aber das.
Ja, ist total. Also, ich habe auch immer super gerne Dark Souls gespielt, auch immer mit Santa. Schade, dass der heute übrigens nicht da ist. Mit Santa habe ich immer Dark Souls, wenn du stirbst, gibst den Controller weiter, so, ne. Also, das hat mega Bock gemacht, ne. Also, haben wir sehr viele Stunden in meiner Bude damals auf St. Pauli verbracht und Dark Souls gespielt.
Sehr häufig die Controller getauscht.
Ja, ja. Und manchmal dann auch lange nicht, wo man sich so denkt, ey, wow, einfach mal 2 Bosse First Try geschafft und du sitzt da so und denkst so, fuck, Santa, was geht bei dir? so viel dazu, aber sonst war die Mail sehr positiv, ne? Sehr viel Lob, danke Tobias dafür und Kritik finde ich auch immer super, ne? Also waren noch ein paar andere Punkte, die müssen wir jetzt hier nicht in der Episode auseinandernehmen, aber zu Tonqualität und doofen Witzen, ja, hat Spaß gemacht, ich freue mich immer über Rückmeldung von euch, also immer gerne an beimimperator@gmx.de. Feedback immer super, egal in welche Richtung.
Daran wächst man ja auch.
Total. Ja, wollen wir zum Hobby-Progress. Dennis, was hast du denn so gemacht?
Ich habe den einen Astral Claw Marine gemalt. Der ist jetzt auch eigentlich bis auf so ein paar Farbabplatzer, die noch draufkommen, ist der durch. Und bin dann ganz happy mit und war dann irgendwie aber auch recht lange damit beschäftigt, jetzt wieder zu gucken, okay, wie ist der jetzt richtig zu bemalen, mit wo kommen die Markings hin, und im Endeffekt habe ich es einfach nach eigenem Gusto gemacht, weil da war wieder kaum was zu finden. Aber ja, der ist fertig und ansonsten sitze ich hier an meinem ersten Fireteam Minotaurs Assault Marines. Cool. Hab da jetzt 1,5 Marines fertig und der dritte wartet darauf, Farbe zu bekommen.
Nice.
Das war's.
Cool. Klingt nach Butter Progress. Just saying.
ja.
Nico, was hast denn du Hashtag so gemacht? Butter Progress.
Ich hab Stacheldraht geflochten. Genau, also
zack, ist die Hose wieder enger.
Modellbaustacheldraht möchte man damit, also muss ich mal dazu sagen.
Wollte gerade sagen, ich da schon arbeite als Volontär für allgemein Kriegsgebiete.
Ja, also das ist mein drittes Standbein, also da habe ich noch ein paar andere Eisen im Feuer. Aber zu anderen.
Also wenn ich das ganz kurz dazu erwähnen darf, ne Leute, wenn ihr denkt hier so, boah, Stacheldraht, Modellbaugedöns hier von Army Painter so, ist cool, dachte ich auch, bis ich den von Nico gesehen habe.
Ja, und echte Handarbeit.
Ja. Echte Handarbeit, ja genau, richtig gedreht mit allem drum und dran. Ich kann ja mal versuchen, davon irgendwie einigermaßen ein Bild einzufangen für den Verlauf.
Sehr schön, gerne.
Ja, genau. Ja, und dann ansonsten, genau, die Bases von 3 Kill-Teams nehmen Gestalt an, plus noch ein paar extra Modelle. Und ich hau schon die ersten Farben auf mein Firehawk-Kill-Team. Und ich habe kurz überlegt, ich bin da halt, was neue Chapters angeht und Farbschemata und was mache ich und wo kommt welche Farbe hin. Ich habe mich jetzt ganz klipp und klar doll an dem Imperial Armor Volume 8, ne? Butterbore 1, wo die Firehawks mit 9, okay, wo die Firehawks angeleuchtet werden. Da orientiere ich mich, um möglichst so original wie möglich halt die zu bepinseln. Ja, und komme ich gut voran, bringt Spaß.
Sehr schön. Ja, Grabowski, was hast denn du gemacht?
Ja, ich habe an meinen, also erstmal ein bisschen Butt-Up, Marschstromkomplex-Progress quasi geschafft. Ich bin weiter fleißig am Silberpinseln bei den Holy Griffins. Das ist jetzt auch, also vier Männchen habe ich jetzt noch vor mir, tatsächlich gerade im wahrsten Sinne. Und dann ist Zeit für die nächste Farbe, tatsächlich. das geht ganz gut voran, aber das ist das, was relativ kurz gekommen ist an Hobby Progress in der letzten Zeit, was hauptsächlich bei mir stattfand, und das ist definitiv auch Hobby Progress, würde ich jetzt mal so behaupten, Vorbereitung für die Taktika 2023. Da ist einiges passiert mit T-Shirts drucken, mit Kaffeebecher organisieren, Buttons, Aufkleber, und es kommen noch ein paar andere Sachen dazu. So. Und ja. Und das ist das ist hauptsächlich so das Ding gewesen. Und
Ja, schick. Da kann ich dich übrigens ein bisschen entlasten, was die Taktika angeht, weil habe ich mir heute überlegt, wir wollten ja für das Butt-Up Quest-Ding noch die Landungskapseln für die Space Marines quasi bauen, wo das Team startet, so in klassischer StarQuest-Manier. Das brauchst du nicht machen, weil ich habe mir überlegt, ich druck Tokens aus für die einzelnen Teams mit dem Ordenssymbol und dann legen wir es einfach da an die Spielfeldkante, von wo aus man reinzaut. So. Das spart uns auch ein bisschen Platz auf dem Tisch.
Okay. Gut, ja, nee, das stimmt natürlich, ja.
Dann hast du auch weniger zu tun. Genau, an der Stelle, Nico, der Chaos-Androide wird fertig, oder?
Ja, definitiv. Ich habe ihn schon, der ist grundiert vorbereitet und tatsächlich geht es bald los mit den ersten Farben. Beziehungsweise mit Airbrush habe ich das schon, so eine kleine, süße Farbschicht an einer bestimmten Stelle veranschlagt. Genau, der wird auch noch parallel mit angemalt.
Cool.
Stimmt, den
hätte ich. Ja, stimmt. Stimmt, ich habe den Cybot, den habe ich auch noch da, also der ist auch grundiert und also gestiftet, grundiert, die Läufe sind aufgebohrt und da geht jetzt auch die Tage los, dass der Fahrer bekommt. Ich kann mich noch nicht ganz genau entscheiden, in welche Richtung Chaos das gehen soll. Ich hatte ja eigentlich Bock auf Slanish, aber was meint ihr?
Ja,
finde ich gut.
Finde ich gut, ja.
Eine richtige Farbexplosion.
Eigentlich ist es ja scheißegal, oder?
Total, also absolut, ja.
Rosa ist so eine unglaublich starke Farbe. Aber ich dachte, das
wäre vielleicht ganz witzig, weil so Oldschool-Trash und so und dann weiß ich nicht, mal gucken.
Ja, absolut.
Man da irgendwie was.
Hau raus.
Ich probiere mal. Ja, das ist auf jeden Fall das. Aber und wo du gerade mit den Landungskapseln sagtest halt tatsächlich, ich habe heute Morgen war ich auf dem Dachboden und habe alte Container zerschnitten dafür, aber ja. Die kann ich auch für was anderes benutzen, das passt.
Das ist gut, ja. Ich dachte, weil wir haben alle genug zu tun und das hatte ich mir so überlegt, weil ich eine relativ geile Datei für Tokens habe, die ich auch alle vergrößern und verkleinern kann, wie ich lustig bin. Und dann legt man die einfach auf die Eintrittsstelle der Space Marines und das spart halt auf unserem Messetisch cool. auch einfach ein bisschen Platz. Dann bleibt das, ja, bleibt das Spiel für quadratisch und da werden nicht noch irgendwelche Landungskapseln rangelegt.
Nee, das ist ziemlich geil auf jeden Fall, da hast du definitiv recht. Ich wollte dich auch nochmal ansprechen, Thema Tokens, aber ja, das dann an anderer Stelle. Ich
muss mal gucken, ob mein Drucker jetzt überhaupt läuft, weil letztes Mal ist so richtig ekelhafter Fehldruck entstanden und ich weiß noch nicht, woran es lag. Ja, ansonsten, ich bin auch völlig in Taktika und Butt-Up-Fieber und habe das Butt-Up-Quest-Ding mit großen Schritten vorangebracht. Ich war selbst geschockt, was ich dieses Wochenende alles geschafft habe. Jetzt fehlt mir quasi noch ein Spielfeldviertel. Ich glaube, wenn die Folge hier released wird, ist das auch fertig soweit. Ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, bin ich durch und wir können schon Testspiele damit machen quasi. Dann werde ich meine Freundin und meine Eltern dazu nötigen, mit mir hier StarQuest zu spielen auf dieser Platte.
Also ich wäre auch dabei für einen
Film. Ja, sicher. Gerne eingeladen, aber du wohnst ja nun noch nicht mehr mit mir in einem Haus. Das ist ein Problem. Aber ja, kommt gerne vorbei. Kannst auch gerne mit deiner Freundin hier übernachten und wir machen das am Spieleabend draus. Ich meine, StarQuest ist selbst für Menschen, die Tabletop-Fan sind, ja super easy to learn. So. Ja, genau, das habe ich gemacht. Und
Ich wollte auch noch das Regelwerk suchen, fällt mir gerade ein.
Ja, ich habe es jetzt schon als PDF, aber such das bitte. Ist für die Taktiker auf jeden Fall sinnvoll. Vor allen Dingen haben wir es dann auf Deutsch.
Ich habe es letztens noch gesehen,
sehr
bevor
gut.
du mir davon erzählt
Schön.
Hattest.
Ja, das hattest das du mir mal separat also geliehen und ich hatte es dir einzeln zurückgegeben. Wahrscheinlich ist es deswegen irgendwo in der Versenkung verschwunden außerhalb des Spielekartons.
Aber irgendwo ist es. Irgendwo ist es.
Wo du gerade sagst, dann haben wir es für die Taktika auf Deutsch. Wie international ist das Publikum da eigentlich so?
Ja, hast du halt Leute hier extra weit weg? Shifting Lands, Gerald, wie heißt der? Weiß ich nicht, Holländer halt. Holländer sind viel da, glaube ich. Aber
von Dom oder von Dom oder irgendwie so, glaube ich.
Ja, allgemein ist das relativ deutsch.
Und die Perry-Zwillinge sind natürlich da.
Ja, stimmt. Ja, klar. Perry-Zwillinge sind da. Du hast da so ein paar Leute, die immer da sind, aber sind mehr Aussteller als Gäste, ne?
Ja, da wäre ich, glaube ich, hart ab Fanboy.
Oh ja.
Haben wir gemacht.
Hey, wir sind von letztem Jahr wieder da. Hallo.
Hi.
Wir brauchen noch ein Bild.
Namen Michael.
Erinnerst du dich an mich?
Wie war das? Ja. High five. Ach nee, andere Seite. Oh.
von den Ausstellern her schon international, aber von den Gästen her glaube ich hauptsächlich doch. Wollen wir ins Thema?
Ja.
Yeah, gerne.
Sehr
schön. Wir jetzt so früh anfangen.
Ja, wie gesagt, Ravengard, von Terra bis Terra.
Ja, oder auch nicht. Die Ravengard. Bei der Ravengard handelt es sich, mal kurz hier den Pinsel zur Seite gelegt. Bei der Ravengard handelt es sich um eine Legion, Space Marine, Astartes Legion der ersten Gründung. Und die wurden, wie die anderen auch so alle, während der großen Allnacht, also während dem Age of Strife, auf unserer kleinen geliebten Erde gegründet. Noch vor dem großen Kreuzzug. Sie tragen schwarze Rüstungen mit größtenteils weißen Markierungen und gerne auch Verzierungen in Silber oder Stahl gehalten. Also es war zumindest bei meiner Recherche, was Artwork und sowas angeht, da sah man eigentlich immer auch in den ganzen Forgeworld-Sachen immer alles irgendwie so eisengebürstet Stahl. Sehr gut. Getragen werden aber auch gerne irgendwelche Talismane aus Federn und Klauen von irgendwelchen Vögeln. Wahrscheinlich in erster Linie Krähen. Würde ja passen. Der Primarch ist Corvus Corax, aber zu dem kommen wir später noch, mit dem die Legion noch vor dem, also natürlich vor der Horus Heresy selber verbunden wird. Was halt auch einen großen Einfluss, wie bei so ziemlich allen Legionen, auf die Legion haben wird. Wie die meisten anderen Legionen haben auch die Ravengard gewisse genetische Mutationen. Die haben halt alle schwarze Haare, sehr, sehr blasse Haut, ähnlich wie bei den Nightlords. Und neigen dazu, so ein bisschen, ich sag mal, brütend drüber zu kommen. Dazu gibt es was, das sich Sablebrand nennt. Die Ravengard neigen dazu, ähnlich wie später die Blood Angels, in so eine Art Kriegskampfwut zu verfallen, so einen Kampfrausch, aber in viel, viel abgeschwächter Form, den die halt auch, das ebbt mit der Zeit wieder ab und die kriegen sich wieder unter Kontrolle. Aber die Legionäre, die diesem Kampfesrausch verfallen, bekommen halt die für die Ravengard charakteristischen tiefschwarzen Augen.
Nennt man übrigens, glaube ich, auch die Ascheblindheit, müsste das sein.
Ah, okay, das muss ich.
Das ist halt,
alles auf Englisch.
Also müsste eigentlich die sogenannte Ascheblindheit sein und dieser Zustand bedeutet einfach, also der Zustand der Ascheblindheit bedeutet einfach, dass der dass ein Marine so stark von Depressionen und Halluzinationen und einem scheinbar unkontrollierten Tötungsdrang ferngesteuert wird. So, also das ist ja eigentlich, das beschreibt ja eigentlich ganz gut das, was du gerade gesagt hast mit dem Vergleich zu den Blood Angels und der schwarzen Wut. Genau. So halt,
ich bin
ne?
So traurig.
Und das, ja, und also bei manchen vergeht dieser Zustand halt, bei manchen halt aber auch, bleibt er halt auch allgegenwärtig, aber das kommt halt ungefähr so bei einem von 1500 Ravengard Marines vor, ungefähr so. Also kann man das eigentlich mal, also ist schon wirklich sehr, sehr selten. Also das wird wohl das sein, was du eben angerissen hast kurz. Und was ich persönlich halt noch ziemlich geil finde, dass halt Also wenn Gensaat, der Raven Guard, einem Aspiranten von Lykaos eingepflanzt wird, das ist ja der Heimatplanet Lykaos, oder war das der Mond? Nee, es war der Heimatplanet, ne? Müsste das sein.
Das ist der Planet. Nee, doch, der Mond. So, der Mond ist Lykaos.
Der Mond, sorry, der Planet, genau, ist der Mond. Kiawa. Genau, so war das, sorry. Also von dem Mond. Also wenn halt einem Ravengard-Aspiranten die Gensaat eingepflanzt wird, könnte es halt mit geringer Wahrscheinlichkeit zu einer recht besonderen Mutation gereichen. Und zwar erlangen dann quasi diese Marines, bei denen, die halt so mutieren, Koraks Talent, sich unsichtbar zu machen. So, also nahezu unsichtbar auf jeden Fall. Und aus denen wurden dann auch noch die Mor Dathan rekrutiert halt. Ganz nebenbei.
Oh, eine schöne Modelle.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das sind die geilsten Ravengard Forge World Modelle überhaupt. Die sind einfach wahnsinnig. Und die haben die geilsten Schulterpanzer überhaupt. Die sehen einfach nur sexy aus. Die sind, also das mal kurz dabei gesagt. Und gut, aber auch genau wie mit der Ascheblindheit ist es auch da ähnlich, dass diese Mutation halt nur bei einer Handvoll aus Tausenden halt vorkommt, da auftritt halt so. Ne? Das ist wirklich auch relativ selten, aber unterstreicht dann halt auch nochmal, wie besonders das dann ist, weil diese More Dathan sind halt auch eine Spezialeinheit so gesehen halt. Ne? Und das unterstreicht das dann ja nochmal, dass es halt so selten ist.
Waren das diese Attentäter? Diese einzelnen Attentäter?
Also nee, das sind Moritaten.
Ach so, genau. Okay, gut.
Das sind quasi so Space Marines mit Tarnumhang und Sniper-Bolter-Gedöns.
Okay.
Quasi. Das sind die so gesehen. Und wirklich, also ich weiß nicht, ob es die noch bei Forge World gibt. Die gab es auf jeden Fall mal über Forge World. Ich hatte die auch, beziehungsweise hab die auch hier noch stehen. Und das sind halt richtig, also was heißt stehen, die liegen irgendwo auf dem Dachboden jetzt leider, aber ich habe die auf jeden Fall noch. Und das sind einfach extrem gelungene Modelle, die sehen einfach nur gut aus. Also ist echt der Hammer. Gut, wenn man Raven Guard mag, ne, dann es gibt garantiert Leute, die finden die halt, ist nicht besonders so, aber die sind halt echt schick. Auf jeden Fall.
Ich finde aber auch die, diesen anderen Special-Trupp von denen, die Assault Marines mit den super geilen E-Klauen, die finde ich auch top.
Ja, die
also da hat Forge World echt einen rausgehauen. Ja.
Du meinst diese gekrümmten halt, ne? Die sehen einfach brutal aus. Davon habe ich auch ein paar hier und die muss ich auch noch dann halbwegs zeitnah mal irgendwann verbauen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wann, wofür, also ich weiß wofür, aber dazu an anderer Stelle mehr, wenn das einmal irgendwann passiert. Aber ja, die sind halt richtig, richtig gut. Generell die Forge World Raven Guard Bits, die man halt so kriegen kann, auch Schulterpanzer, Helme und Co. Auch gerade die Helme in diesem
Korpus-Schema.
Ja, auch richtig gut. Richtig, richtig gut. Also da ist wirklich sehr viel Liebe reingeflossen, finde ich. Und das ist halt eine ganz, ganz gelungene Sache auf jeden Fall. Und das glaube ich mal
da, so ein bisschen. Da finde ich auch im Vergleich zu den anderen, finde ich hier von diesem aktuellen Mark 6 Upgrade Kit für die Raven Guard finde ich auch, gehören auf jeden Fall mit zu den gelungeneren. Da sind ja echt so ein paar Komplettaussetzer bei, aber bei den Raven Guard, da haben sie sogar den Dingens schön gemacht hier, den Federbusch.
Ja, das stimmt.
Ja, den finde ich ein bisschen zu überkandidelt, weil ich weiß ich jetzt nicht, der passt da.
Der steht zu weit ab, so. Aber ja, wenn
das
man
ist
den,
der einzige Nachteil.
Wenn man den Pinökel dazwischen wegnimmt, dann hast du dann wieder so ein. Das passt für mich generell nicht besonders gut zu Raven Guard, aber.
Nee, liegt aber auch mit daran, dass für mich jetzt, dass die alten Raven Guard Helme oder Köpfe von Forge World, die auch die Helme in dem Corvus-Schema, wenn man sich die mal genau anguckt, also ich habe auch echt noch eine gute Handvoll von den Dingern hier. Also falls einer welche haben möchte, weil die sind halt mega geil, weil die sind in sich nochmal so ein bisschen verformt, als dass das wirklich halt wie ein Rabenschnabel aussieht, so ein bisschen, so leicht angedeutet. Der hat so ein paar mehr Konturen gekriegt, das sieht schon mehr nach so, ja, Corvus-Schema aus und das ist eine ziemlich, ziemlich runde Sache auf jeden Fall. Das ist schon richtig gut. Also leicht anders als die normalen und die jetzt auch mit der Horus Heresy quasi 2.0 Box rausgekommen sind, die auch hübsch sind, gar keine Frage, aber nochmal so ein Ticken anders halt, ne? ein bisschen personalisieren.
Auf dem Drittanbietermarkt gibt es auch von Archie's Forge sehr schöne Helme. Ja, gern doch.
Ja.
Nice.
Die 19. Legion wurde ja klassischerweise auch auf Terra ausgehoben, lange bevor sie den Primarchen getroffen haben. Die Krieger wurden von den asiatischen Staubfeldern rekrutiert. Das wird wahrscheinlich das heutige Japan sein. Staubfelder, es gibt ja keine Ozeane mehr, logischerweise ist Japan dann wahrscheinlich nur eine kleine Erhöhung. Die Insel verschwindet ja, soweit ich das weiß, heute schon im Meer. Ja, dementsprechend glaube ich, Staubfelder könnte Japan sein, ist sehr naheliegend wegen Ninjas und so. Aus ja, dem Schatten stimmt. agierende Krieger. Ja, passt sehr, sehr gut. Und die waren halt auch dafür bekannt, dass sie super barbarische, kaltblütige Killer waren. Und die wurden hauptsächlich rekrutiert aus den sogenannten Yarik-Nomadenstämmen. Ja, die sind halt für ihre Effizienz und Rücksichtslosigkeit bekannt und führen seit jeher Krieg gegen ihre Nachbarn aus dem indonesischen Block. ja, ist vom Imperator immer so eine Waffe aus dem Verborgenen gewesen. Und ja, die schnell zuschlagen, gezielte Tötungen und Attentate durchführen, aber halt das auch auf eine ziemlich kompromisslose Art und Weise und ihren Gegner halt aus dem Nichts überfielen und halt bis aufs Letzte zerfetzen.
Genau. Richtige Menschenfreunde.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Genau, und diese Kriegsführung, die dominierte halt durch diese Attentate, Hinterhalte, Sabotageakte, Aufklärungsmissionen, also generell alles, was mit hinterfeindlichen Linien zu tun hat, aus dem Hinterhalt agieren. Und das ist tatsächlich auch eine Kriegsführung, die sie bis heute innehaben. Nur diese Attentatsvarianten, die waren halt so dermaßen von Terror geprägt, dass die natürlich etwas harscher waren. Also man könnte auch, die galten als halt eine Terrorwaffe, die halt vom Kriegsherrn Horus in Kombination mit seinen Lunawolves natürlich hervorragend funktionierte. Vor allem konnte er sie auch sehr, sehr gut anwenden. Und wenn jetzt so, ich sag mal, schwarzhaarige, schwarz gewandete Krieger auf einmal hinter den eigenen Reihen auftauchen und dich ordentlich zerfetzen, das macht einen schon ein bisschen nachdenklich. Oder auch kopflos. Ein bisschen. Genau, und die waren halt auch so schweigsam und natürlich, ich glaube nicht, dass sie mit großartig angelegten Kampfschreien da in den Krieg stürzten, eher halt aus der Stille agierend und das ist natürlich auch nochmal besonders terrorisierend. Und diese 19. Legion war in den Anfängen 1:1, könnte man sagen, gleichzusetzen mit den Night Lords. Die hatten ja nun eine absolut ähnliche Kriegsführung. Und die waren extrem kompromisslos. Also die haben auch Terrorakte unschöner Natur durchgezogen mit Tötung von Zivilisten und Co., um halt den Gegner zu zermürben.
Ja, im Allgemeinen waren ja die Legionen, bevor sie ihre Primarchen getroffen haben, ja alle nochmal ein bisschen roher, ne? Also,
ja, genau.
Außer die Warhounds.
Genau, aber die generell. Stimmt, ja.
Das waren die Diplomaten ihrer Zeit.
Naja, auf jeden Fall, die hatten halt den Beinamen die fahlen Nomaden, wegen halt auch der bleichen Hautfarbe. Das Gute ist, sie haben, also im Vergleich zu den Nightlords, die jetzt nicht unbedingt so davon profitierten, ihren Primarchen zu finden, haben die Raven Guard definitiv gut daran getan, ihren Primarchen zu finden, der sie auf einen anderen Weg führte.
Genau.
Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt hier die Charakterisierung dieses Ordens hört mit diesen ganzen kleinen Sachen, denkt nochmal daran, was wir jetzt heute hier erzählen, wenn wir dann später beim Butterbore mal die Carcharodons beschreiben, deren Gensaat ungeklärt ist. So, das
gibt's. So wie du das ungeklärt schon formulierst, ist das ja schon fast sexy.
Ja, auch hier werden wieder die Brücken zur Butterbore geschlagen. Corvus Corax, besagter Primarch, wurde genau wie alle anderen Primarchen auch ja von den Chaosgöttern aus dem Labor des Imperators gerissen, in seiner Brutkapsel noch und quer über die Galaxis verstreut. Und er wuchs unter Sklaven auf. Und zwar genau genommen auf dem Minenmond und der Strafkolonie Lykaios. Wurde später umbenannt, aber damals noch Lykaios. Und dieser Mond war ein Satellit der Hauptwelt Kiawa. Und unter den gefährlichsten Umständen haben da die anderen Sklaven sozusagen dieses Wunderkind versteckt. Und und zogen ihn als einen von ihrem auf, von ihren auf und natürlich auch immer auf Seiten der Sklaven und was natürlich für die Sklaven auch eine wertvolle Waffe war.
Definitiv, definitiv. Ja, und obwohl das tägliche Leben in den Sklavenminen schon gefährlich genug war und dieser riesige Junge, der übernatürlich schnell wuchs, sicherlich schwer von den
Augen. 2,50 Meter Augen großer Zwölfjähriger.
Mit Vollbart.
Oh yeah.
Wer bist du denn? Ja, ich bin der kleine Billy.
Ah, okay, Billy.
Ja, ja, doch, läuft. Ah, herrlich. Naja, wo war ich? Bam. Genau. Dieser riesige Junge war natürlich echt schwer vor den Augen der Wärter zu verstecken. Ja, aber der junge Primarch hatte natürlich noch die übernatürliche Gabe, sich einfach den Blicken zu entziehen, wenn er es wollte. Das stelle ich mir auch ganz geil vor, weil wie muss ich mir das dann vorstellen? Weil er kann sich den Blicken entziehen. Was ist denn jetzt, wenn er irgendwie eine schwere Kiste trägt?
Macht er halt nicht. Oder die fliegt halt so.
Ja, eben, deswegen. Es fliegt einfach. Oh mein Gott.
Oder wenn die keiner sieht, musste er sich aber jedes Mal komplett nackt ausziehen.
Ja.
Oh. War man in dem Moment, wo er wieder auftauchte, war es immer ein bisschen unangenehm.
Sehr gute Referenz.
Oder wenn er einfach nur total strahlig vom Vorarm war, weil sie hart selbstgebrannt gesoffen haben wie die Kesselflicker.
Oh, da habe ich eine gute Geschichte zu.
Hat einfach nur vergessen, sich unsichtbar zu machen, hat sich einfach nur so ausgezogen.
Wir hatten gerade Freunde zum Brunch da und die haben sich unterhalten, wir haben so ein bisschen über Schnaps und so geredet. Und die meinten so, ja, wir haben auch immer noch den Eierlikör von deiner Oma in der Garage. Und ich so, boah, Eierlikör, ich weiß gar nicht, wie lange man den stehen lassen kann. Ich meine, da sind rohe Eier drin, ne? Und dann so, ja, nee, der hält sich. Ja, seid ihr euch da sicher? Ja, ja, meine Oma brennt den immer selber mit Apothekenalkohol.
Gutes Zeug.
Ah, Oma hat wieder rohe Eier mit Apothekenalkohol gemacht.
Oma war wieder bei der Apotheke.
Omas rohe Eier.
deswegen sagen die alten Leute immer, das ist Medizin, das ist nichts
Schlimmes. Soll aber also, wohl schmecken wie, wie flüssiger Vanillepudding.
Ach, das macht das die Kombination aus rohen Eiern und Alkohol?
Apotheke, oder Alkohol. Mehr Zutaten? Ich weiß es nicht. Omas beste Geheimzutat.
Was ist Geheimzutat Schnaps?
Von unten.
Also meine Oma hatte immer so eine große Jägermeisterflasche in ihrem
Handschuhfach. In ihrem Trabant.
vom guten alten Honda.
Lecker. Der passt wenigstens ohne zu wackeln in den Getränkehälter.
Meine Oma trinkt im Honda Accord Fusel.
Geil. Ja, die Fusel-Omas, wer liebt sie nicht? Wir haben doch alleine zu Hause.
Ja,
klar.
Ja. Was ist das denn? Wieso? Das schmeckt wie Oma unter den Arm. Ja, denk mal drüber nach.
Ey, denk mal drüber nach. Euer Bier schmeckt ja nach Pisse. Ja, wir pissen ja auch da rein.
Nur das Beste für die Gäste, ne? So ist das nämlich. Ach, herrlich, ey. Es ist schon wieder wunderbar. Ich merke, André, du bist gut ausgeschlafen und erholt und
ja, was unsere Zuhörer
Feuer
nicht wissen,
ist langsam wieder entfacht.
Was viele Zuhörer natürlich nicht wissen, ich bin heute erstmal schön anderthalb Stunden zu spät zur Aufnahme gekommen, weil ich schön eingepennt bin bei meiner Tochter. Auch kleine Referenz zu der E-Mail von Tobias, hat er mich auch gefragt, wie das mit zwei Kindern so funktioniert, so viel zu machen. Genauso funktioniert, man verschläft einfach mal anderthalb Stunden.
Genau,
es funktioniert aber nicht. Guck mal, es gibt Schlimmeres, weil wenn ich jetzt
zum Beispiel in Hannover, gucke, sind wir in Hannover zu sterben.
Hä? Oh, zum Beispiel, der arme Santa.
An Wundbrand.
An Wundbrand in Hannover, genau. Nee, aber wir sind bei Discord, sind wir 2 Stunden, 5 Minuten drin und die Aufnahme läuft 38 Minuten, also von daher ist es auch
nicht gut. Schlecht.
Wo waren wir genau?
Ah ja, ganz kurz. Dazu, da habe ich ganz kurz was zu dem, wie er sich entziehen kann. Und zwar in dem, was war denn jetzt der letzte Roman, den ich gelesen habe? Ah ja, in dem Alfarius-Roman erwähnt Alfarius, nämlich, wo darauf angesprochen wird, von wegen so, ja, du kannst ja auch hier irgendwie, ne, du bist ja so verstohlen und so. Und er sagt dann Alfarius, ja, Moment mal, ne, also verschwinden kann ich nicht. Ne? Also ich bin sehr gut darin, ne, mich zu verstecken, sage ich jetzt mal. Aber so ganz verschwinden, wie mein Bruder Korax das kann, das liegt außerhalb meiner Fähigkeiten. Und ja, Korax kann halt anscheinend wirklich einfach zu einem Schatten werden und dann an anderer Stelle aus dem Schatten wieder rausplöppen. So eine Art Mini-Teleport oder so.
Ja, ganz genau. Wollte ich auch gerade erzählen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch nicht nur. Achso. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist auch nicht nur einfach so eine Eigenschaft, oder? Das ist ja eher tatsächlich, wow, so eine, Magie, könnte man sagen, so eine kleine psionische Fähigkeit, oder?
So. Man sagt ja, dass alle Primarchen irgendwo Psioniker sind, überall so latent psionisch sind und ja, total. Also definitiv. Das hat der Imperator bewusst so eingebaut und genau, das ist halt sein Talent. Gibt's ja auch unter den Astartes, ne? Wenn du dir Servatarion anguckst, der ist ja zum Beispiel auch Psioniker, weiß aber nichts davon. Der hat ja quasi dieses, dass er die Schläge seines Gegners schon so Bruchteil einer Millisekunde vorausahnt. Also kannst ja auch Psioniker sein, ohne irgendwie einen Stab in der Hand
zu halten,
aus den Fingern zu schießen.
Genau, der eine kann richtig doll zaubern, der andere hat so subtile Vorwarnsysteme sozusagen, genau.
Da muss man wieder mal sagen, wie viel besser hätte man das das Edikt von Nicaea anpacken können. Das musste doch in die Hose gehen.
Ja.
Junge.
Absolut. Also das finde ich in der ganzen Horus Heresy immer so ein bisschen, wenn es um Psioniker geht. Ah, diese ganze Nummer mit den Space Wolves und wir werfen Steine. Nein, das ist keine Warp-Magie. Bis zu, dass die halt dieses Bewusstsein überhaupt nicht haben. Wie, also, dass ich zum Schatten werden kann, das habe ich jetzt so. Also,
hallo, das konnte ich schon immer.
Auf keinen Fall übernatürlich.
Das habe ich schon immer so gemacht.
Ja.
Damit höre ich jetzt nicht auf. Hallo.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist im, den habe ich gerade gehört, den neuesten Avenging Sun beziehungsweise Feuerdämmerung, den vierten. Und da ist auch so ein Typ, der vom schwarzen Schiff mitgenommen wird. Und das ist so ein imperialer Gouverneur, glaube ich. Und der hat auch immer gedacht, er hat einfach nur wahnsinnig großes Glück. Ne? Also der hat das nicht so wahrgenommen, dass das eine psionische Kraft war. Er hat sich immer mal gefragt, ey, ich komme aber super durchs Leben so. aber ist nie darüber gestolpert, dass das psionische Begabung
war,
dass dann die schwarzen Schiffe kamen und dann war es vorbei mit seinem Aristokratenleben.
War schön, ne?
Wie konnte ich das so ein Glück, ne? Könnte aber auch extra Reise. Nein, Glück. Zeit.
War übrigens sehr, sehr gut, der Feuerdämmerung 4, nachdem 2 und 3 nicht ganz so zufriedenstellend waren. Also das waren schon, ich sag mal, Feuerdämmerung ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie Black Library Romane im Schnitt sein sollten, weil die sind halt mittelmäßig, kannst du dir gut anhören, gut lesen, aber ist jetzt nichts, was dir übelst die Schuhe auszieht. Aber im vierten kommt Inquisitor Rostov endlich wieder und macht richtig Bock. Liebe ich. Ich liebe Inquisitor Rostov. Und nach dem ersten hatte ich mich ja übelst auf den zweiten gefreut, weil ich diesen Charakter so cool fand und der kam ja einfach nicht und auch im dritten nicht. Und ich dachte, was ist das für eine Scheißreihe? Und im vierten kommt endlich Inquisitor Rostov wieder. Der Magnus der Rote mäßig hautgetönte Halb-Xenos-Inquisitor.
Halb-Symbiont ist der einfach. Nee, was ist die andere Hälfte?
Halb alles.
So in der Art. Ja, man weiß nicht, was er ist, aber er hat wohl ein bisschen, da wird kurz darüber gemunkelt, ob es noch im Rahmen von Meta-Humanoid ist, so wie Squads oder, nee, Squads sind ja nicht Meta-Humanoid, sondern Halblinge oder Ogrims. Ist das so? Ja.
Die werden zumindest auf der GW-Seite unter Meta-Humans gelistet.
Ah ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall.
Nee, Quatsch, ja, rede ich nicht.
Wohl klein.
Oder sind die unter Xenos? Ah, ich weiß nicht mehr. Irgendwas doch.
Meta.
Ich glaube, wir sind unter Xenos. Nee, auf jeden Fall sind sich nicht ganz sicher, wie weit er schon weg ist von der menschlichen Grundstruktur. Naja, gut, weiter im Text. Wir wollen über Korax und das sehr harte Leben unter der Oberfläche.
Das sehr harte Leben unter der Oberfläche. Das klingt ja schon wieder so
dezent. Verschwitzt in den Minen geschuftet haben. Und dabei immer so Lieder gesungen haben.
Du meinst so wie bei Indiana Jones 2 Tempel des Todes?
Genau so.
Kalima.
So sieht mir aus. Naja, also auch wenn das Leben unter der Erde hart war, so wurde Quarks von den Menschen, unter denen er aufwuchs, zu einem jovialen und empathischen Menschen erzogen, mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit und einer Empfindsamkeit, die wir für einen Primarchen fast schon als unüblich empfinden könnten eigentlich und die bei der Fan-Community unberechtigterweise also den Ruf eines Emo, also in Anführungszeichen Emo-Primarchen, einbrachte. Also ihm einbrachte halt.
Naja, weiter geht's.
Genau, weiter geht's.
Weiter geht's auf Lykeum.
Lykeus. Lykeum.
Ja,
Santa.
Ja, also wie gerade schon gesagt wurde, ist.
Ich dachte, Santa wäre, aber ist gut. Hey.
Achso, der ist
auf. Der ist auf Lykeum verendet.
genau, der ist gerade mit bloßen Händen Minenarbeit verrichten. Ja, wie gerade schon gesagt wurde, ist ja der Corvus Corax, obwohl er da in sehr, 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 sehr bescheidenen Verhältnissen aufwächst, zum Glück bei echt, ich sag jetzt mal, liebenden Eltern groß geworden, die ihn halt zu einem empathischen und auch sympathischen
mein Vater war Pilot.
Ein sympathischer Übermensch, sehr schön.
Captain America.
Also mein Herz hatte er gewonnen, als in dem Deliverance Lost verlorene, wie heißt das, falsche Erlösung, als er da sagt, irgendwie, wo halt die ganze Scheiße da irgendwie zusammenbricht, wo er dann sagt, so, ey, eigentlich hatte ich mich ja darauf gefreut, mit meinen Freunden nach dem großen Kreuzzug auf Terra in Rente zu gehen und dann halt einfach da zu chillen. So, ne? Da dachte ich so, boah, Alter, haben wir sowas schon mal von einem Primarchen
gehört? Endlich Ruhestand.
Nee, nicht.
Dann mache ich auch nur noch ne? Schlecht fotografierte WhatsApp-Stories. Das ist mein Traum.
Nur noch Selfies.
Mein Hund, guck mal.
Bisschen.
Wir gehen spazieren in den Staubfeldern von Asien.
Meine Affäre.
Guck mal, das ist eine Das ist eine Staubforelle, habe ich allein.
Staubforelle.
Ja, aber da wird ja auch gemunkelt, dass nach der ganzen Nummer eigentlich der Imperator vorhatte, Terra wieder zu beleben, quasi.
Ah.
Blühende Landschaft. All das.
Ich habe nur mal, ich habe das Einzige, was ich mal irgendwo gelesen habe, war, ich weiß ja immer nicht mehr, wo das war. Das ist halt, da reden Malkador und der Imperator miteinander und da sagt Malkador so, ja, da haben wir schon irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut, ne? Und dann, wir haben ja eh geplant, dass nach der ganzen Kiste hier die Primarchen sich gegenseitig ausrotten sollen, weil wir, die brauchen wir halt eh nicht alle. Aber das passiert jetzt alles viel zu früh.
So. Ja, ich glaube auch. Also alle hatten auch ein bisschen recht.
Aber wo waren das noch?
Mit dem, was danach passiert. Also klar.
Also, ne, ich meine, klar, wenn es dann wirklich funktioniert, ne, wofür brauchst du dann noch einen Conrad Curse? Und, in der Form, wie er da existiert.
Das ist halt auch das Ding. Ne, klar argumentiert Gilly Man mit, wieso, danach können wir doch Diplomaten und Politiker werden. Mhm. Genau. Und wo genau wird Conrad Curse imperialer Gouverneur?
In Minister. Wird in Minister.
Schlosshausen.
Schlosshausen.
Ja. Hier ist der Planet Arschloch 3. Er soll dein sein. Ein
bisschen wie Schlosshaus 3. Immer dazu in der nächsten Badat-Malstrom-Komplex vorgenommen.
Ja.
Arschloch 3.
Ja, auf jeden Fall, weil der halt in diesem Minen, auf dieser Minenwelt, diesem Mond, ja, halt dieses beschwerliche und von Verzicht charakterisierte Leben da erfährt und halt diese Ungerechtigkeiten von diesen von den Tech-Gilden, die den Planeten oder diesen Mond da halt die Rohstoffe ausbeuten, weil er das halt ja in diesem Umfeld groß wird, entwickelt Korax halt auch einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und als
das halt auch das echt Fass richtig, dann voll richtig ist, üble Gestalten. Also ich glaube, es gibt in einem Horus Heresy Roman, ich weiß gar nicht, ob das auch falsche Erlösung ist, gibt es irgendeinen Rückblick, wie da beschrieben wird, die haben halt die Leute eingeschüchtert und haben einfach den Müttern die Säuglinge aus dem Arm gerissen und die ins Feuer geworfen. Das ist schon, ja.
Ja. Also das ist wie im Snowpiercer-Zug.
Ja, ja, genau. Also das, ich weiß noch, als ich das gelesen habe, da war ich gerade Vater von meiner zweiten Tochter geworden. Und wenn du selber so ein Säugling hast, du liest so, okay, die haben die Säuglinge aus dem Arm gerissen und ins Feuer geworfen. So, oh, das ist aber nicht so nett.
Da kriegt man schon instant Hass.
Ein bisschen, ne?
Kein, das ist, abgefahren, was
sowas. Kein feiner Zug.
Ja, aber auch die Frage, oder die sich ihrem Korax immer stellte, war, es wurden ja nicht nur Verbrecher dahin geschickt, sondern auch die, die dort geboren wurden, die blieben ja auch einfach Gefangene. Und das war auch etwas, was sein Gerechtigkeitssinn ja auch nochmal so extrem gesteigert
hat. Ja. Und das ist halt wieder so super Warhammer, ne? Schuld ist immer kollektiv, also können Verbrecher ja nur neue Verbrecher hervorbringen.
Ja.
Gar keine Chance, sich irgendwie zu verbessern oder so.
Ja, macht aber auch Sinn, oder? Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Ja, macht Sinn.
Nein.
Ihr habt leider verkackt.
So Australien quasi.
Ja.
Stimmt. Australien, da wird jetzt garantiert wieder so ein geiler Spruch.
Ja, kommen. Ich meine, guckt euch Major Kill an. Ne? Der Typ ist so ein Pirat. So super. So, also. Um diese Ungerechtigkeit halt endlich ein Ende zu setzen, fängt halt Korax an, eine Revolte zu organisieren und halt auch umzusetzen. Denn, wie gesagt, die leben da halt in so einer Umgebung wie halt Snowpiercer ganz hinten im Gepäckfach. Also das Unterste vom Unteren. Und nicht nur die Tech-Gilden unterdrücken die Menschen, die halt einfach nur Verbrecher und Dissidenten und Andersdenkende halt zack nach Lykaios bringen. Auch auf Lykaios selber gibt's natürlich Faustrecht, Bandenkriminalität und so weiter und so fort. Das ist auch alles sehr schön in dem Roman Deliverance Lost beschrieben. Und davon hat Korax und seine Freunde, die haben da halt genug von und fangen an, da die Macht an sich zu reißen. Der Aufstand verläuft, so wie man es sich von Primarchen außer Angron vorstellen kann, sehr gut.
Shots fired.
Tut mir leid. Ich bin ja ein Angron-Fan, aber meine Güte, ist der streckenweise schlecht geschrieben. Das tut mir wirklich leid. Es läuft auf jeden Fall sehr gut und die Freiheitskämpfer schaffen es halt mit und mit die Gewalt über diesen Minenmond an sich zu reißen. Durch die Dunkelheit der Minen und die sind natürlich super auch mit der ganzen Umgebung da vertraut. Die führen da halt so einen Guerillakrieg aus den Schatten heraus. Ne? Corvus Korax halt vorne an und stürzen das da halt erstmal im Chaos und dann wird dieser Mond befriedet. Und just als die Schlacht um Lykaios gewonnen ist, trifft der Imperator mit seiner Flotte da ein, denn er hat irgendwie da gehört, da ist vielleicht was, was ich mir mal angucken sollte. Und siehe da, erkennt in Korax einen seiner lang gesuchten Söhne. Ja.
Ich finde es gut, dass er immer erstmal guckt, dass die Kacke richtig am Dampfen ist und dann so, jetzt hat er es überlebt, jetzt gucke ich mal an.
Genau, ja.
Das könnte die ankommen. Handschrift meines Sohnes sein.
Mann, ey. Ja, das. Und dann, diesmal hat er auf jeden Fall richtig reagiert und, wobei, was heißt richtig reagiert? Er sorgt halt schon dafür, dass sein Sohn sich auch mal die Hände schmutzig macht. Weil der erkennt halt natürlich...
Komm auf Spur, mein Junge.
Weil der noch schmutziger als schon ist, aber das ist ja quasi ein gerechter Kampf, den er da führt. Aber der Imperator sagt halt auch, ich greife jetzt hier nicht ein und helfe dir. Das kannst du mal selber machen. Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf... Unter der Oberfläche, ne, mitten in diesem Mond, werden Atomwaffen gelagert. Mehr sage ich nicht. Was du mit dieser Information anfängst, das überlasse ich dir. Ne? Du bist ja mein Sohn, es wird schon das Richtige sein. Und Corvus...
Für die Menschheit, gegen die Menschheit.
Genau.
Geil, wenn er dazu noch sagen würde, so, ja, okay, also ich habe sie da deponiert, ich sag, wie sie ist, aber ist okay, passt schon. Also den Imperator jetzt. Nur um so ein bisschen Feuer da reinzubringen.
Mhm. Ah. Da wird noch. Erstmal da rein teleportiert, die Dinger. Nee, das waren halt Atomwaffen, die ja, muss man ja auch immer mal sagen, man stellt sich ja bei Warhammer, Krieg ist immer total und es gibt Life-Eater-Virus und all so ein Scheiß. Aber aus irgendeinem Grund sind Atomwaffen immer so, das ist eine rote Linie. Ne? Das wird irgendwie ganz komisch betrachtet und es ist immer so, oh, die haben Atomwaffen eingesetzt.
Ja, aber auch generell Exterminatus-Waffen, wo Atomwaffen ja im gewissen Maße dann auch ab einer gewissen Menge zugezählen, werden ja schon sehr, sehr selten eingesetzt, ne? Weil ja auch das Problem ist, das wird ja auch immer wieder thematisiert, die Planetenoberflächen sind halt auf lange Sicht nicht mehr benutzbar so, ne? Also die werden ja schon sehr bedacht eingesetzt, sag ich mal. Ne? Live-Eater-Virus ist auch immer, das ist auch wieder so ein Thema zu Leuten, die Korax als Emo bezeichnen und Felberdon sagen, Inquisition, Exterminatus, ist halt doch relativ selten, dass sowas passiert, weil du kannst so Planeten dann ja auch auf bestimmte Zeit erstmal wegschmeißen.
Apropos Exterminatus, zu diesem Zeitpunkt, ne, wo halt Korax vom Imperator entdeckt wird und Co., bis zu diesem Zeitpunkt wurde noch nicht ein einziges Mal ein Exterminatus gegen eine Menschenwelt gerichtet. Das passiert tatsächlich erst im Laufe der Heresy durch eine Inquisitorin, die mit loyalen Death Guard auf, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Alpha Centauri ist, aber auf irgendeiner sehr, sehr Imperiums, nahen Welt, da stoßen die halt auf eine Rebellion, so unterschwellig. Und tatsächlich zum ersten Mal wird da von einer Inquisitorin der Exterminatus auf Menschen abgefeuert. Also von loyal auf loyal. Nur mal so.
War ein toller Moment.
Ja, vor allem auch die Kommandeure. Die Kommandeure der Schiffe waren auch am Anfang erstmal so, Moment, was willst du? Ich bin hier die höchste Instanz, feuerfrei. Und naja, dann gib ihm. Naja, okay.
In welchem Roman ist das? Weißt du das?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das war halt so ein Kombi-Ding aus mehreren. Ich mache mich nochmal schlau. Das ist auf jeden Fall einer der... irgendwo zwischen 10 und 20, da muss es irgendwo angelegt sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Packen wir euch in die Kommentare.
Ja, muss ich echt nochmal recherchieren. Ich fand's einfach nur cool, weil halt da loyale Death Guard waren. Das sind die mit Eisenstein nach Terra geflohen sind.
Terra. Eisenstein. Super. Gut. Wo waren wir? Ach ja, genau. Korax versteht halt, dass er da mit diesen Atomwaffen ein wahnsinniges Druckmittel hat und nimmt halt, ja, fängt halt an, dieser Tech-Gilde und ihren Meistern auf dem Planeten Kiawa damit zu drohen. Ne? Also die sollen halt die Waffen niederlegen, die bitte in Ruhe lassen und am besten halt auch mit dem ganzen gemeinen Scheiß aufhören. Die sagen natürlich, kannst uns am Arsch lecken. Da denken wir mal gar nicht dran. Sodass Korax sich dazu gezwungen sieht oder fühlt, man soll halt mit nichts drohen, ne, was man nicht auch umsetzen möchte oder bereit ist umzusetzen. Und schießt halt die Atomraketen auf besagten Planeten Kiawa ab und hinterlässt halt auf dieser Planetenoberfläche einen ziemlichen Krater. Daraufhin streckt der Planet die Waffen und die Raven Guard können halt Kiawa einnehmen. Der Imperator sagt, hast du gut gemacht, mein Sohn. Und Korax lernt halt dadurch die Lektion, eine dann doch recht wichtige für ihn, dass es hier und da schon mal wichtig ist oder halt nötig sein kann, Tausende von Menschenleben einfach mal opfern zu müssen, um dafür halt das große Ganze, Millionen, Milliarden oder sowas, dann retten zu können.
Ach, so, mein Sohn, was haben wir heute gelernt?
Moment, lass mich in Ruhe.
Klingt komisch, ist aber so.
So, und wenn du das Boing, genau, und wenn du das richtig jetzt aufzählst, dann gibt es ein Stern ins Fleischheft.
Tintin.
Genau, ja, und
der Riesling.
Wie nicht anders zu erwarten, nach dem Niederringen der Tech-Gilden kam es halt zur Zusammenführung der Legion mit ihrem Primarchen. Sprich, die Terra-geborenen Ravengard trafen auf ihren Primarchen. Und am Anfang möchte man meinen, oh, alles hübsch, alles cool. Aber dann merkte relativ schnell Corvus, wie die terranischen Ravengard-Ticken. Erstmal gab es natürlich einen ganzen Schwung Initianten aus von Kiava und dem mittlerweile unbenannten Mon Lykaeus in Deliverance. Oder Erlösung, ja, genau.
Aber in den Romanen nennen sie den, glaube ich, weiterhin Deliverance. Es ist einfach nur diese Titelübersetzung von falsche Erlösung, die einfach schlecht ist in dem
Moment. Ja, dass diese englisch-deutsche Übersetzung echt sich miteinander beißen, das kriegt man in so vielen
Romanen. Klingt aber Deliverance. Im Englischen heißt der Roman ja Deliverance Lost. Und den haben sie einfach in falsche Erlösung umbenannt, obwohl der Mond meines Wissens auch im Deutschen Deliverance heißt.
Das ist halt das Problem mit diesen Namen halt. Das ist einfach eins zu eins.
In dem Fall ist es richtig
bescheuert. Ja, oder auch so Truppbezeichnung oder Panzerbezeichnung. Wenn ich mir jetzt einfach so lese, ein Schattenschwert kommt um die Ecke. Sorry, ich bin so auf Shadow Sword geeicht und
und es ist mal so, mal
ja,
so.
Ja, genau. Also es kommt auch echt auf den Übersetzer.
Ja, ja, der heißt auch im Deutschen Deliverance. Das ist einfach nur die Übersetzung in dem Roman-Titel, die es einfach schlecht ist.
Auf jeden Fall, die Zusammenführung. Die trafen nun aufeinander, die Terraner mit den ersten frisch ausgehobenen oder umgewandelten Initianten von seiner Heimatwelt, / Mond. Da haperte es an vorne und hinten. Während hingegen die ganzen jetzt von der Heimatmond ausgehobenen Ravengard, die haben halt alle diese Eigenschaft, Leben zu retten, Leben zu schonen, möglichst wenig Schäden anzurichten, weil im Endeffekt schadet man sich ja damit selbst. Auf der anderen Seite hast du halt die von tatsächlich Kriegsmeister Horus eingesetzten und auch geformten Terror-Ravengard. Und das biss sich. Und da verhärteten sich auch die Fronten zwischen Terranern und den anderen. Und das missfiel natürlich Korax enorm. Diese alte Stammeskultur auch der 19. Legion von den Terranern, die war auch einfach so unerschütterlich. Und darin hat auch Korax, so das Spiegelbild der Sklavenhalter der Tech-Gilden und die Sklavenhalter natürlich auf dem Mond gesehen und fand das überhaupt nicht witzig, weil auch diese Sklavenhalter oder die Gefängniswärter, wie man es so kennt, wie du es auch vorhin beschrieben hast, Andy, mit den Babys entrissen, die haben halt auch mit Terror gearbeitet und das fand Korax nicht gut. Weswegen dieser Spalt zwischen den terranischen Elementen und dem Rest immer größer wurden. Und wie man sich halt eines Problems annimmt als Primarch und als Chef von sowas, du versetzt die nicht erwünschten Elemente an Stellen, die dich dann nicht mehr so kratzen. Und somit wurden die terranischen Elemente an Nomad Predation Fleets entsandt, die am Rande des imperialen Raumes für Ruhe sorgten und jetzt langsam wachsenden Ruhm der eigentlichen Ravengard nicht mehr im Weg stand. Naja, und
Wie standen die Terraner dazu? Also,
naja, sie...
Ist das so ein bisschen wie die Luther und andere Urkalibaner, die das so richtig
super fanden? Ich glaube, Luther war nochmal eine ganz andere Nummer, aber die terranisch Geborenen, die haben natürlich das Kommando von ihrem Primarchen akzeptiert, gemacht und getan, aber man munkelt, dass sie lange Zeit auch weiterhin dem Kriegsherrn, oder noch, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Kriegsherrn, aber als Horus, und dessen Einsatz der Raven Guard noch mehr der Treue, also die Treue geschworen hatten. Naja, und ja. Genau, und der damalige.
Also die lassen das über sich ergehen und da am Rand des bekannten Weltalls, da ist man halt auch weit weg vom prüfenden Auge des Primarchen. Ne?
Ja, genau. Naja, und selbst der zu dem Zeitpunkt befehlende Oberkommandierende der Legion, der Befehlshaber Arcus Fall, der wurde auch auf diese Art und Weise so ein bisschen, naja, zurechtgestutzt und weggeschickt. Genau, ja.
Auch mal wieder ein cooler Name. Namen haben die echt größtenteils echt drauf, ne? Arcus Fall.
Mhm. Mhm, ja, der gefällt mir auch ganz gut.
Ein paar der besten Namen werden wir auch noch während der weiteren Behandlung des Badab-Konfliktes. Da sind so coole Typen.
Ja, der hat sich gute Sachen überlegt auf jeden Fall. Ja, und das war ein mega Zeitenwechsel innerhalb der Legion. Diese Aufteilung in coole Raven Guard und böse Raven Guard. Und das entschied sich ziemlich krass dann an der Schlacht von Tor 42 im Arcum Sotos Cluster. Unter dem Befehl von Horus wurden die Legionen zusammengezogen, um der Regentschaft der ungesehenen Könige ein schnelles Ende zu bringen. Ja, und Horus zwang Korax entgegen seiner Natur zu handeln und hat ihn und seine Legion mit einem Frontalangriff gegen die Befestigungsanlagen des Feindes geworfen. Korax fand das natürlich richtig scheiße, weil das überhaupt nicht seinem Gusto entspricht, musste sich aber natürlich dem Befehl des Kriegsherrn bzw. des Oberbefehlshabers dieses Konfliktes beugen, konnte ja aber selber seine Truppen zusammenstellen und hat das dann sozusagen als gute Gelegenheit gesehen, sich noch weiteren Kräften der terranischen Raven Guard zu entledigen und hat die halt an vorderste Front geschickt, und ja, hat die an den Mauern zerschellen lassen sozusagen. Und die Hauptteil der Verluste waren halt unter den terranischen Raven Guard. Ja, damit hat er ja quasi dann, musste er sich zwar den Befehl Horus beugen, hat aber sozusagen auch seine eigene Agenda weiter vorangetrieben und sich der ungeliebten Söhne entledigt sozusagen. Nichtsdestotrotz wurde die 19. Legion durch diesen sinnlosen Frontalangriff ziemlich dezimiert. Korax und seine Legion hätten das eigentlich auch geil anders lösen können. Das wurde halt von Horus komplett missachtet. Also ich finde, einer der wenigen Momente, wo auch gut aufgezeigt wird, was Horus auch für ein arrogantes Arschloch war, so, ne? Auch schon vor seinem Fall quasi.
Der hat ihn ja auch so ein bisschen geärgert, ja, ne?
Und nach dieser Kampagne standen sie halt mit nur noch 80.000 Astartes da, was halt für eine Legion zur Zeit des Großen Kreuzzugs echt wenig war, so, ne? Wenn man sich die Ultramarines anguckt, die, glaube ich, teilweise mit 300.000 Astartes gezählt wurden oder sowas.
Ich glaube, Ultramarines, ja, und Redbearers waren, glaube ich, die personenstärksten Mannschaften.
Ja, genau. Ja, Ultramarines wird ja auch gemunkelt, dass die verschollenen Legionen sozusagen mit absorbiert haben. Ja, ist halt ein krasser Schlag gewesen für Korax und seine Legion. Und das hat auch in dem Moment sein Bild von Horus ziemlich erschüttert und geprägt. Und er hat sich halt geschworen, nie wieder unter Horus Fuchtel so zu stehen. Und wenn man zukünftige Kreuzzüge und sowas gut plant, halt nicht sozusagen da zu landen, dass Horus wieder über ihn und seine Legion verfügen kann. Das Ganze wird natürlich, in der Zukunft noch drastische Folgen haben.
Als Folge dieses, ja, schon Desasters für die Legion, zog man sich zurück zur neu gebauten Ordensfestung auf Lykaeus, beziehungsweise jetzt Deliverance, und begann halt fieberhaft wieder mit dem Wiederaufbau der Legion. Man musste halt gucken, dass man direkt wieder auf Mannstärke kommt, um halt am großen Kreuzzug, der ja immer noch in vollen Zügen war, weiterzumachen. Und Schritt für Schritt schaffte man es, wieder auf 81.000 Legionäre ungefähr zu kommen. Also was ja in Kreuzzugszahlen wiederum immer noch nicht besonders viel ist. Das sind halt nur 1.000 mehr etwa. Kampftechnisch hielt man sich weitestgehend an die Principia Bellicosa. Das ist so eine Art Proto-Codex Astartes, in dem halt geregelt wurde, wie man halt als Space Marine Legion vorgeht, ne? Kampfdoktrinen und so weiter und so fort. Dem Orden standen so ziemlich alle Waffen, was Panzer und sowas angeht und Dreadnoughts auch zur Verfügung. Das wurde auch eingesetzt, aber bei weitem nicht so in so großen Stückzahlen, also eingesetzt wie in vielen anderen Orden. Das Hauptaugenmerk lag halt auf verdeckten Einsätzen, hinter feindlichen Linien, Flankenmanövern, Aufklärungsmissionen und halt auch Attentaten. Feindliche Kommandeure und so weiter halt ausschalten, um da die Kommandostruktur zu beschädigen und gegnerischen Armeen im Prinzip schon im Vorfeld der Schlacht denen halt da einen Riegel vorzuschieben. Und dafür braucht man halt in erster Linie Infanterieeinheiten. Infanterie. Auch hatten die Raven Guard weitaus mehr Moritat-Konsule als andere Space Marine Orden, wobei ich meine auch, dass die Blood Angels auch viele Moritate haben. Moritat ist halt ja, wie gesagt, ein Konsul, so eine Art, ich glaube, das würde heutzutage sowas wie ein Lieutenant sein bei den Primaris oder sowas, also halt so ein Untergeneral, der immer im Alleingang unterwegs gewesen ist. In der ersten Version Horus Heresy konnte man dem, glaube ich, einen Trupp Destroyers anschließen, bin ich mir nicht mehr sicher. Und das war eine unfassbar harte Einheit, bis der sehr, sehr hart genervt wurde. Man konnte so lange mit zwei Plasma-Pistolen schießen, bis man halt einmal überhitzt hat. Und damit kriegst du im Prinzip alles weggebraten, wenn du wolltest. Wenn du gut gewürfelt hast, aber ne, auf 2+ ist schon okay. Das waren halt
Nummer auf jeden Fall.
Ja, irre krass. Na, dann gibst du dem halt noch einen Iron Halo und einen Jump Pack und dann ist Spaß.
Abfahrt. Mit meinen Nico-Regeln hätte der locker einen Titan gekillt.
Mit meinen Nico-Regeln?
Ja, da hast du auf jeden Fall sehr, sehr
viel. Ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen.
Okay.
Du musst mir mal erklären, was die Nico-Regeln sind, wirklich. Vielleicht muss ich auch mal
nachdenken. Er hat quasi ein eigenes Regelwerk. Das ist anwendbar auf jedes Tabletop, aber auch Brettspiel oder Steine, Schere, Papier, scheißegal. Das ist komplett auf sein ganzes Leben anwendbar. Sobald irgendwas gespielt wird, gibt es die Nico-Regeln.
Die sind auf jeden Fall hochgradig. Das ist
sowas wie die One-Nico-Rules.
Die sind auf jeden Fall hochgradig intuitiv.
Ja, das ist gut. Ja. Und vor allem ist es quasi, es ist ein Living Rulebook.
Darf ich einmal rein, grätschen?
Aber bitte.
Ich hatte die ganze Zeit gesucht, wie er hieß, aber nochmal zu den terranischen Kräften in der Raven Guard. Alastor Rushal gab es ja auch noch und der ist nach dem Dropside Massacre zu den Nightlords konvertiert.
Ernsthaft?
Ja. Weil er, das ist auch ein terranischer Raven Guard Legionär gewesen und der fand irgendwie immer schon den alten Weg geiler und Folter und Terror immer super. Und deswegen hat er nach dem Dropside Massacre gesagt, okay, gehe ich zu den Nightlords. Nachdem er dann von den Nightlords übelst gefoltert wurde und ihm unter anderem die Zunge rausgeschnitten wurde, hat er da aber noch richtig Karriere gemacht. Also der war nachher sogar Mitglied der Chiroptera und so. Also geiler Typ.
Stimmt, krass. Stimmt, aber der klingelt.
Und hat auch seine Raven-Guard-Rüstung behalten.
Ja, ich meine, da fällt er auch gar nicht auf, ne? Eigentlich so.
Nö. Er hat seine Raven-Guard-Rüstung sogar behalten, was natürlich ganz schöner Schlag ins Gesicht für jeden Raven Guard Feind dann ist. Der taucht zum Beispiel in der Nightlords Trilogie ganz am Ende zum Beispiel auf. Mhm. Und auch in Prince of Crows übrigens eine super coole.
Ich glaube, der taucht auch in der Horus Heresy Reihe auf. Ich habe
mit dem ersten Nightlords Roman angefangen.
War das mit dem Apothekarius, was du mal erzählt hattest, die Kurzgeschichte?
Nee, Prince of Crows ist schärft so ein bisschen das Profil von Servatarion. Aber Servatarion ist ja Captain der Nightlords und weil
nicht zu verwechseln mit der lustigen Foltergeschichte, das war Fulgrim.
Ja. Weil er immer weiter durchdreht, übernimmt Servatarion immer mehr sozusagen das Ruder, darum geht das so ein bisschen. wie die sich da aus der Gefangenschaft von den Dark Angels befreien und sowas. Ziemlich coole Kurzgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch die ist, aber kann ich gerne raussuchen. Ja, weiter im Text.
Moritate. Also Moritate ist halt, wie gesagt, so eine Art Untergeneral, der ausgesandt wurde, halt um besagte Attentate und sowas auszuführen. Ne? Und davon hatten halt die Raven Guard besonders viele. Da haben die auch einen Named Character, der mir mal gerade entfallen ist. Cadis Nex. So, da war er.
Schatten des Verrats übrigens, da ist Prince of Crows drin. Aber weiter im Text.
Ja, Corvus Corax ist jetzt natürlich auch ein Primarch gewesen oder eigentlich immer noch, der ein sehr, sehr inspirierender Anführer ist, um es mal so zu sagen, für seine Söhne. Also so verstehe ich den auf jeden Fall. Das geht daraus halt hervor, dass er für eine sehr, sehr flache Hierarchie innerhalb seiner Truppe gesorgt hat, also innerhalb der Raven Guard gesorgt hat. Und durch die Taktiken, wie wird gekämpft wie funktioniert wie funktioniert der Organismus Raven Guard, wenn man das jetzt mal so ein bisschen betrachtet, so ein bisschen verstehen möchte. Und er hat halt zu seinen Untergebenen ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis immer geführt und ging halt sehr kumpelmäßig mit denen halt um. Wie gesagt, flache Hierarchie und so weiter und so fort. Und die Struktur der Legion ist auch nicht so zugeschnürt gewesen wie bei anderen, sage ich jetzt mal, möchte ich mal behaupten. Und ein sehr hoher oder ein ziemlich hoher Anteil an Eigeninitiative und Eigenverantwortung einzelner Squads und Truppenteile herrschte vor, was die Raven Guard zu einer taktisch sehr flexiblen Streitmacht machte. So, und das rührt halt auch daher, sage ich mal, dass Corvus Corax, wie gesagt, ein inspirierender Anführer gewesen ist, der wirklich von vorne geführt hat, also so wie man es machen sollte, weil die sind einfach super eingeschworen auf ihren Primarchen. So von Haus aus halt, ne? Die verehren den ja. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen und er ist jetzt ja niemand, der irgendwo hinsteht und dann irgendwelche, irgendwelche kleinen Klötzchen durch den taktischen Sandkasten schiebt und Truppenbewegungen, dies, das, anders und so weiter und so fort, sondern er ist ja wirklich immer mittendrin, vorne mit dabei und geht ja halt mit einem sehr guten Beispiel voran und inspiriert dadurch halt seine Space Marines, die ihm halt dann auch in den Tod folgen und zwar leidenschaftlich halt so, ne? Also so deep sind die mit ihm unterwegs. Sage ich mal. Und so begab es sich dann auch, dass Terra Nachrichten erreichte, dass der Kriegsherr Horus sich mit einer Handvoll Legionen verbündet hat, um den Imperator zu stürzen und die Macht im Imperium an sich zu reißen. So, das wird doch dann mal interessant. Da kommt dann langsam so der Punkt. Moin. und nach der Säuberungsaktion der eigenen Legion auf Isvan 3 hatten sich die abtrünnigen Legionen auf Isvan 5 versammelt und eingegraben. Da wurde eine Vergeltungsstreitmacht aus 7 Legionen geformt. Das waren einmal die Iron Hands, die Salamanders, Raven Guard, Iron Warriors, Night Lords, Alpha Legion und die Wordbearers. Und die Horus ausgesandt hatte und seine Verräterbrut, um seine Verräterbrut so an die Kandare zu nehmen halt. So, natürlich, wie so oft, kam natürlich dann Faktor Wordbearers oder Arschloch Wordbearers und Arschloch Lorga Erebus wieder zum Tragen. Hä?
Fuck Lorga.
so sieht's aus. Weil wie so oft. Eigentlich schon. Ne? Aber so soll er ja auch dargestellt werden und von daher ist es dann ja auch ein super Charakter. Ja,
der ist gut geschrieben. Der ist super geschrieben.
Der ist ja top gemacht, weil man soll ihn ja scheiße finden. Und das ist ja auch irgendwie die vorherrschende Meinung bei den meisten zumindest. Hat funktioniert, ne? Und wie so oft wurde halt auch von der Seite aus hinter den Kulissen, also wurde ordentlich schön die Strippe gezogen. Und dass Lorga Erebus und deren Wordbearers da schön Intrigen eintüten konnten, um die Ravenguard, Iron Hands und Salamanders im Aufmarschgebiet der Urgal-Senke auf Isfand 5 in einen Kessel zu bringen, in so eine Pattsituation, wo sie dann halt ja quasi mit dem sinngemäßen Dolch im Rücken konfrontiert wurden, um es mal so zu sagen. Ich glaube, das kann man so ganz gut versinnbildlichen.
Ich denke ja. Es war vielleicht nicht unbedingt nur ein Dolch, sondern vielleicht auch ein paar hunderttausend Bolter, aber ja.
Ja, kommt noch ein bisschen mehr dazu, ne? So, aber
ja, klar.
Das war schon eine sehr amtliche Falle, die da gestellt wurde und dann auch zugeschnappt ist.
Genau, auf jeden Fall, die Falle schnappte zu, die bis dahin vermeintlich Loyalen eröffnen das Feuer und richten in erster Linie, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren das in erster Linie die Salamanders und Ravenguard, die massiv verloren hatten. Die Iron Hands, die standen immer noch an vorderster Front, schon bekannten feindlichen Front sozusagen, also Emperor's Children, Death Guard und Sons of Horus und so weiter und so fort. Auf die ging nämlich Ferrus Manus voller Wut los, so wie man ihn kennt. Der ist nämlich seiner Legion ein bisschen vorgeprescht und nur seine Morlocks, die erste Legion, Großkompanie, die ist ihm gefolgt, also die ganzen kompletten, die meisten der Terminators. Wohingegen relativ wenig normale Kompanieelemente bisher den Weg in die Urgal-Senke gefunden hatten. Weswegen unterm Strich am Ende, die waren zwar die einzigen, weil Ferrus Manus stirbt im Zweikampf mit Fulgrim, tatsächlich von seiner eigens geschmiedeten Waffe niedergestreckt und enthauptet. Also ein ehemaliges Geschenk an Fulgrim. Das ist natürlich äußerst ungünstig.
Stimmt, die haben sich doch gegenseitig Waffen geschmiedet.
Ja, genau.
Das waren BFFs waren das eigentlich, ne?
Ja, total, genau. Richtig dicke Buddies. Was
noch tragischer macht.
Die hatten auch ein und dieselbe Kuscheldecke eine Zeit lang. Also die waren sehr dicke. Naja, aber das war eher, ich würde sagen, das war dann auch so der Moment, wo es dann halt so richtig blöd war. Naja, auf jeden Fall die Ferrus Manus verliert seinen Kopf und dementsprechend sein Leben. Genauso wie die meisten Morlocks, die so im Last Stand um die Leiche ihres Primarchen halt wirklich stoisch kämpfen und sterben. Also auch voller Aggression sich auf Fulgrim warfen und auf alle anderen. Aber trotzdem alle verloren. Aber insgesamt waren das die am wenigsten Verluste hatten in Form von Zahlen der drei verratenen Legion auf Isfand 5.
Ja. Ja, ganz im Gegensatz zu den Salamanders, die haben sich halt ihrem Charakter entsprechend sehr für andere aufgeopfert. Da gibt es auch super coole Kurzgeschichten,
mega,
zu, dass die Salamanders halt wie instant begonnen haben, so eine Art Shattered Legions zu gründen, schon auf der Oberfläche von Isfand noch. Und haben sich dann halt per Rückzugsgefechten da irgendwie durchgeballert und nur geguckt, dass sie irgendwie da wegkommen und möglichst viele Leute retten und sowas. Hatte ich in einer anderen Folge mal besprochen, ich weiß jetzt nicht, wie die Kurzgeschichten heißen. Es gab so eine Kurzgeschichtensammlung, auch auf Isfand, und da wurde...
Shattered Legions.
Wurden so... Shattered Legions, genau, stimmt. Ja. Und da wurden auch zwei Geschichten aus Sicht von zwei verschiedenen Trupps beschrieben, die sich auch gegenseitig beschossen haben, aber nicht beides Shattered Legions waren, weil es einfach so die Verwirrung so groß war auf der Oberfläche. Und da waren auch Salamanders bei. Ja, Salamanders, ja, wie gesagt, haben sich sehr um ihre Verbündeten gekümmert und haben es letztendlich dann auch geschafft, stark zersplittert unter riesigen Verlusten, sich aber dann auch zurückzuziehen. Aber auch die Legion wurde halt nicht komplett vernichtet. Vulkan lebt.
Ja, Mann.
Und Vulkan lebt. Nicht vergessen.
Muss ich auch noch hören. Ja, während dann unsere Raven Guard unter Corvus Corax halt, die erkennen halt schon die Zeichen und sehen, okay, das hier in dieser Senke, das ist hier unser sicherer Tod. Die Legion wird auch an den Rand ihrer Vernichtung getrieben. Von Corax geführt, beginnen die halt ein Rückzugsgefecht aus der Senke raus, den Kessel durchbrechen, ab in die Berge drumherum. Da führen die halt tagelang mit Boltern, Waffen, aber mit Klauen und Zähnen später, als sämtliche Munition verbraucht ist, alle Kettenzähne an ihren Kettenschwertern und Äxten abgebrochen sind, Energiequellen für E-Waffen nicht mehr funktionieren, kämpfen die halt immer wieder in so Last Stand und in Rückzugsgefechten gegen ihre Feinde, gegen, ich meine in erster Linie World Eaters, wenn ich mich richtig erinnere.
Generell gegen jeden, ja.
Gegen so ziemlich alles, aber ich meine, haben die, das hatte ich in dem Heresy-Buch letztens noch gelesen, da hatten sie also ein größeres Kontingent World Eaters, hatte die gejagt. Und und schaffen es dann später, in einer ziemlich waghalsigen Rettungsaktion mit Thunderhawks, werden die dann halt endlich entsetzt und abgeholt und schaffen es halt, die letzten Reste ihrer auf ein wirklich klägliches Minimum zusammengeschrumpften Legion vom Planeten zu holen.
Genau. Parallel zu tatsächlich diesen, ich glaube, das ging sogar über Wochen, wenn nicht sogar Monate, dieser Verzweiflungskampf von Corvus auf Istvan 5. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es ging...
ich habe Unterschiedliches
gelesen. Ja, genau.
Ich habe da echt Unterschiedliches. Also zwischen Monaten und von irgendwie ein, zwei Tagen war da die Rede. Aber wenn man bedenkt, dass Istvan 3 irgendwie 2 Jahre gedauert hat, bis da Ruhe war.
Ja, nee, das kann
ja nicht. Games Workshop vertut es ja auch gerne mal.
Ja, ich glaube, die hatten da noch nicht so ihre richtigen Black Legion-Konferenzen. Dass sie da mal, Black Legion, sag ich schon, Black Library-Konferenzen, dass sie einfach mal ihr Wissen zusammentragen und so ein Timetable machen. Genau, auf jeden Fall die parallel dazu hatte auf Deliverance ein sehr dicht an der Raven Guard operierender imperiale Einheit, die Terrionische Garde oder Terrionische Kohorte. Da gab es einen Anführer, den Marcus Valerius, der hatte parallel zu der Zeit, wo die Raven Guard so in Bedrängnis geriet, der hatte Visionen, die er nicht so richtig deuten konnte. Und er ist halt mehrere Tage hintereinander zu dem damaligen Commander auf Deliverance gegangen, zu Brennan Neff, ich weiß nicht, wie das für Brennan Neff, keine Ahnung. Wie war der damalige Commander über die ganzen Nachwuchs Space Marines? Und der hat gesagt, ey komm, die sind da irgendwie in Bedrängnis. Wir müssen da jetzt mal hin und die raushauen. Hat natürlich wurde immer abgewiesen, das machen wir nicht. Und bis zu dem Zeitpunkt getrieben hat, kurz bevor er erschossen wurde, der Marcus Valerius, hat es irgendwie hingekriegt, den Anführer der zurückgebliebenen Raven Guard zu überzeugen, komm, wir fliegen da jetzt mal hin und gucken mal, was da los ist. Naja, die machen sich dann auf den Weg. In der Zwischenzeit hat Corax es tatsächlich irgendwann mal zwischenzeitlich geschafft, selbst seinen Bruder Lorga schwer zu verletzen, aber leider nicht zu töten. Verhindert wurde das durch Konrad Kurze, der da einfach so ein bisschen zwischengejumpt ist. Und dann hatten die sich halt bis zu einem erkennbaren letzten Berg zurückgezogen, die verbliebenen knapp 4000 Astartes oder Raven Guard mit Elementen aus den anderen beiden Legion, loyalen Legion, Salamanders und Iron Hands. Naja, und dann, ich glaube, der finale Ansturm stand an. Die World Eaters in erster Linie und auch die Iron Warriors, meine ich, stürmten halt da diesen Berg hoch und wurden aber auf einmal von einer anfliegenden Angriffstransportfliegertruppe, Thunderhawks, Stormbirds, something like that. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Raketen und Kanonen von diesen Angriffsfliegern beschossen. Und es war dann zu dem Zeitpunkt so, okay, wir ziehen uns zurück, es ist einfach hier nichts mehr zu retten. Die haben es tatsächlich geschafft, auf ein Schiff der Therionischen Kohorte überzusetzen und sich zurückzuziehen. Das Witzige ist, hätte es zu diesem Zeitpunkt, aber dazu später, mehr die Alpha Legion nicht, die Alpha Legion hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon ihre Finger im Spielchen, die haben tatsächlich den Therionern erlaubt, dem Planeten Istvan 5 näher zu kommen, um halt die Überlebenden rauszuhauen. Sonst wären die natürlich sowas von draufgegangen. Und haben dann halt auch, ich glaube, den. Naja, das zum einen das und die, genau, andere Flieger und Schiffe der Therionischen Kohorten haben die World Eaters so ein bisschen abgelenkt, die sonst so auf die losgegangen wären. Unterm Strich, die Rückzugsgefechte waren von Erfolg gekrönt. Sie haben es geschafft auf die Schiffe und nun versuchten sie halt, sich zurückzuziehen, sind so ein bisschen, haben ihre Reflexschilde angeschmissen. Das ist so eine Besonderheit der Raven Guard. Die Schiffe sind so ausgestattet mit sowas in der Art wie Tarnfeldern, die aber auch mit Vorsicht zu genießen sind. Die kann man nicht einfach ausschalten und auf einmal mit Kanonen auf den Feind schießen, sondern da muss man sehr, sehr heimlich-tourisch sein und sich durch feindliche Linien durchschleichen. Und das haben sie dann auch schlussendlich geschafft. Ja, und mit den verbliebenen Elementen der Raven Guard landeten sie schlussendlich auf Deliverance und formten sich ein bisschen neu. Dazu gleich noch mehr. Und fingen dann an, den Kampf in typischer Raven Guard-Manier in Guerilla-Form wieder gegen Horus auszurichten und ihn anzugreifen, wo sie es konnten.
Ja, und ich glaube, damit schließen wir das heute, glaube ich mal. Oder wolltest du noch mehr zu dem Guerilla-Krieg sagen?
Ich wollte
nächstes Mal dann auch mit den Shattered Legions vielleicht.
Ich wollte nur abschließend sagen, ich glaube, einer der berühmtesten ersten fetten Nadelstiche war die Eroberung der perfekten Festung, die von den Emperor's Children gehalten wurde. Das war halt eine ganz, ganz besondere Festung. Und es wurde gesagt, die kann man nicht zerstören oder einnehmen. Aber tatsächlich hat das die Raven Guard gemacht. Als erste an.
Das haben schon viele Festungen
über sich. Ja, genau. Das war das erste Ausrufezeichen, wir leben noch.
Ja, sehr geil. Ja, wir machen nächstes Mal weiter mit der Raven Guard. Wir sprengen jetzt gerade ein bisschen den Rahmen und ich will nicht so viele Minuten dazu kaufen müssen bei unserem Podcast-Anbieter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Abschluss jetzt war ganz okay. Nach Istvan können wir dann nächstes Mal entspannt weitermachen, würde ich sagen, oder?
Ja.
Können wir machen, ja.
Voll, weil wir sind jetzt gleich bei 2 Stunden. Mir hat's furchtbar gut gefallen. Wir machen dann nächstes Mal, gibt's eine nächste Black Hole Blaster Folge am 30. und danach geht's dann weiter mit der Raven Guard. Wollen wir zur Playlist kommen oder was? Jo.
Da habe ich auch gleich was.
Können wir machen.
Und
wer möchte denn anfangen?
Eine Black Hole Blaster Folge am 30.
Black Hole Blaster. Badab-Malstrom-Komplex-Folge.
Badab-Malstrom-Komplex.
Badab-Blaster.
Ich würde dann einfach mal starten. Und zwar Variante von Corvus, wie er dann halt doch zu den Atomwaffen neigt, einzusetzen gegen die Tech-Gilden, von Talking Heads Burning Down the House.
Boah, super.
So, dann würde ich weitermachen.
Jo.
Ja. Jo, und zwar von Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
Sehr gut.
Sehr gut.
Und zwar auf bezogen halt auf also.
Muss ich nicht erklären, glaube ich.
Ja.
Nee, brauchen wir nicht. Ich würde tatsächlich das Emo-Klischee ein bisschen bedienen.
Hatte ich.
Und würde
Black Parade?
My Heroine von Silverstein reinpacken.
My Heroine?
Super jauliger Emo-Song, aber richtig gut. Passt zumindest zu den Frisuren von den neueren Sculpts zur Raven Guard.
Dann hätte ich gerne in Andenken an die tapferen Minenarbeiter auf Lykeus hätte ich gern Chain Gang von Sam Cooke.
Sehr, sehr gut.
Ich habe jetzt fast so ein bisschen mit dem Morgenrot entgegen von Hannes Wader gerechnet. Mhm. Ist okay.
Ja, das können wir für Santa raufpacken, oder? Hannes Wader habe ich heute gerade wieder mit meinen Kindern gehört. Dem Rotgardistenhemd. Ah ja, das ist sogar von seiner Arbeiterliederplatte. Ja, sehr gut, das packen wir mal.
Da bin ich nicht so im Thema.
Ja. ist auch viel anstrengend. Ist von 1977. Das ist mittelmäßig gut gealtert.
Aber
das
ist ein geiles Live-Album. Es ist ein sehr, sehr gutes Live-Album.
Wie alle immer so sehr enthusiastisch mitsingen. Und heute haben sie wahrscheinlich alle eine Eigentumswohnung in Berlin-Mitte.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja.
Wundern will mir das nicht, wenn man hin.
Das hat doch mal Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, am 30. kommt jetzt eine neue Badab-Mahlstrom-Komplex-Folge raus. Dann machen wir weiter mit dem Badab-Konflikt. Danach machen wir weiter mit Raven Guard und dann geht es ja immer im Wechsel Badab.
Badab Raven Guard.
Und es wird nie langweilig. Das ist
das ganze Jahr so.
Es wird definitiv nie langweilig.
Einfach immer gut. Ja, in einer Woche ist Taktika. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch.
Yeah.
Besucht uns am Stand, staubt einen der vielen kleinen Merchandise-Artikel ab, die wir da anbieten. Gibt es nicht online verfügbar. Ihr braucht uns nicht zu schreiben. Kommt zur Taktika, staubt was ab, spielt uns eine Runde Badab Quest, haltet ein kleines Pläuschen, gebt uns ein Bier aus. Super. Und kommt danach vielleicht auch nachts noch mit uns zusammen zum Karaoke singen auf der Lieberbahn. Ich wünsche euch eine gute Nacht, liebe Zuhörer.
Nacht, hey.
Gehabt euch wohl. Ich will schon wieder das Husten aus dem Kinderzimmer.
Oh nein.
Also ich bin hier auch
okay.
Tschüss.
Tschüss.
Tschö.
Ciao.